Nee, es freut mich echt, dass so viele da sind, wo die neuen Regeln rauskamen und so. Dann dachte ich mir, Freitagabend mit dem blöden Ding da in die Jugend, also hätte ich da Bock drauf und dachte mir, cool, dass ihr da seid. Trotz dem Ding, schön, dass ihr gekommen seid. Ich freue mich drauf. Ja, es ist, auch wenn es, ja doch, ist schon ein bisschen kenntlich, unsere Weihnachtsfeier. Ich hätte mir das Ganze auch ein bisschen anders vorgestellt. Wir hatten es noch mit den Leitern geplant, mit ja, Plätzchen und ein bisschen größere Band und Punsch und sowas. Ich hätte von der Weihnachtsfeier einfach was anderes erwartet, als es jetzt die Realität liefert. Und das passt ganz gut, weil mein Thema heißt Erwartung versus Realität. Und wir merken, das trifft uns im Leben immer wieder. Meine Erwartungen in Bezug auf irgendwas sind oft völlig anders, wie die Realität daneben ist. Ich lese uns eine Stelle vor aus 1. Mose. 1. Mose 3, Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Die erste Vorhersage, ganz am Anfang der Bibel, ganz am Anfang der Zeit, an Erschaffung der Welt, da wird schon vorhergesagt, es wird einer kommen, es wird ein Retter kommen, der wird dir, dem Bösen, den Schädel eintreten. Er wird dich besiegen, ein Retter wird verheißen. Und so zieht sich's durch das Alte Testament durch, dass immer wieder dieser Hinweis kommt, da kommt noch einer. Und ich lese noch eine Stelle aus Jesaja 40, ab Vers 3. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn. Ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden. Was hügelig ist, zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Und alles Fleisch miteinander wird sie sehen. Denn der Mund des Herrn hat es geredet. Noch ein Hinweis. Ein Retter soll kommen. Die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Die Herrlichkeit des Herrn wird zu uns kommen. Seit Beginn der Zeit angekündigt. Und natürlich erwartet, vor allem von den Juden, denen das in besonderem Maße galt, diese Verheißung auf diesen Retter. Und so wussten sie seit Tausenden von Jahren und warteten drauf. Und ich denke mir, wie stellt man sich sowas vor? Wenn das mit so einer Verheißung kommt, wenn das so weit vorhergesagt wird. Ich würde erstmal zurückdenken zum Beispiel an die Propheten, an die großen Propheten. Wie sind die aufgetreten? Sie waren zwar nicht der Retter, aber immerhin schon Vorboten. Dann ist mir gleich mal Mose zum Beispiel eingefallen. Auch er tauchte plötzlich aus der Wüste auf, geht zum Pharao, zum mächtigsten Mann der damaligen Welt und sagt ihm, Pharao, lass das Volk gehen. Und er weigert sich und Mose sagt, okay, dann streckt er seinen Stab über das Land aus und eine Plage nach der anderen kommt rüber. Ungeziefer, das die Menschen quält, Finsternis, Krankheit, wo Menschen und Tiere befällt und ihnen Schmerzen zufügt, Hagel, der die komplette Ernte zerstört, der die Tiere totschlägt, eine Plage nach der anderen. Und Mose kommt immer wieder und sagt, Pharao, lass mein Volk gehen. Er sagt nein und die nächste Plage und die nächste. Bis am Ende der Tod persönlich, keine Ahnung, wie eine Gestalt durch das Land geht und in jedes Haus reinkommt und sich einen nach dem anderen packt und ihn hinrafft. Und es ist ein riesiges Massaker in diesem Land ist und Mose das Volk rausführt. Ich denke mir, boah, so stelle ich mir so einen Retter vor, oder? So im Auftreten. Oder Elia, der Feuer vom Himmel fallen lässt, der am Ende in einem feurigen Wagen einsteigt und in den Himmel auffährt. Und ich denke mir, hey, so kommt doch ein Retter, oder? Feuer vom Himmel, feuriger Wagen. Und wenn das alles nur, ich sage es mal nur, die Propheten sind, wie würde ich dann den einen Retter erwarten? Die Herrlichkeit Gottes, die selbst kommen soll. Der eine, der dem Bösen den Schädel einschlagen soll. Wie würde ich mir den vorstellen, wenn ich damals gelebt hätte als Jude? Was hätte ich erwartet? Ich hätte es wahrscheinlich so erwartet, dass ich, keine Ahnung, auf dem Feld arbeite, wie man das damals halt so macht. Und auf einmal merkst du, oh, irgendwas stimmt heute nicht. Irgendwie wird es immer düsterer, immer irgendwie zieht da ein Gewitter auf, oder? Du merkst, wie es immer dunkler wird und wie ein Wind weht, immer stärker, immer kälter. Was ist hier los? Irgendwas stimmt doch nicht, oder? Irgendwas ist doch heute nicht normal. Und du merkst, der Wind wird immer stärker, so düster wie bei Nacht. Die Bäume knicken um, du fällst auf den Boden, du weißt nicht, was los ist. Und mit einem Donner, dass die Felsen zerreißen, reißt auch der Himmel auf. Licht. Auf einmal tritt deine Gestalt aus dem Himmel raus. Keine Ahnung, unter den Füßen Blitze, um den Rumpf Feuer. Irgendwelche mächtigen Wesen, die auf die Erde eilen und alles platt machen und sich niederwerfen. Und auf einmal ist diese Person auf der Erde und sie setzt den Fuß drauf und du merkst, wie alles stehen bleibt, wie die Zeit stehen bleibt, wie die Welt stehen bleibt, wie dein Herz stehen bleibt und du weißt, er ist da, oder? Er ist da, der Retter. Und dann, so ein Baby in so einer Krippe. Im Kuhstall. Das lesen wir in Lukas 2. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar einen Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn Windeln und legte ihn in die Futterkrippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Irgendwie hätte ich mir die Geschichte anders vorgestellt. Irgendwie mächtiger? Ich weiß nicht. Und auch die meisten Juden hätten sich's anders vorgestellt. Wir haben es letztes Mal in meinem Thema gesehen. Sie warteten schon auf einen Retter, auf den Erlöser. Sie wollten den haben. Aber sie hatten irgendwie was anderes erwartet. Nicht dieses Baby in Armut. Den lehnen sie ab, weil er nicht so ist, wie sie ihn sich eben vorgestellt haben. Weil ihre Erwartung anders war als die Realität. Und die Frage ist, stehen wir heute nicht oft genauso als Gesellschaft und vielleicht auch als Person gegenüber Jesus und gegenüber seinen Worten und gegenüber ja, Gottes Wort, der Bibel? Wenn es da heißt, wenn die Bibel von uns sagt und Jesus es selbst auch sagt, keiner von euch ist gerecht vor Gott, keiner von euch ist gut in seinem Herzen. Eine Lehre, die sagt, wenn dich einer auf die linke Backe schlägt, dann halt die rechte hin. Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, die euch verfolgen. Klingt doch irgendwie weicheimäßig, oder? Das passt zu so einem Baby. Weiß nicht. Klingt nicht so, als wäre es mein Ding. Klingt nicht so, als würde das zu mir passen. Wenn ich einen Retter und einen Anführer bräuchte oder wollte, dann doch so ein wie am Anfang, wie wir uns vorgestellt haben. Der übermächtig auftritt. Das passt dann schon. Aber so ein Retter, ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Warum kommt Jesus als dieses Baby auf die Welt? Unter solchen Umständen, nach langer Reise in einem ekelhaften Stall, weil sind wir ehrlich, wenn wir uns die Bilder anschauen oder das Krippenspiel, sieht es schon eigentlich, finde ich, schon oft gemütlich aus. So ein bisschen so ein Heulager. Alles natürlich schön ausgeleuchtet, geil, dass es gut aussieht. Dann so ein paar ausgeschnittene Tiere. Klar, die stinken nicht, machen ja auch keinen Dreck da rein. Ich glaube, in echt war es anders. Da waren keine schönen Scheinwerfer, da war es affenkalt drin. Da ist gestunken, Mann, da waren Tiere drin. Die kacken da rein, geh doch mal in den Stall, das ist ekelhaft. Ich will mein Kind da nicht reinlegen. Es war nicht so toll, wie es oft aussieht auf den Bildern. Es war eklig, es war erniedrigend. Es war demütigend. Danach wird er verfolgt, Herodes will ihn gleich töten, ein riesiges Kindermassaker hinter ihm und er auf der Flucht in ein fremdes Land. Dort lange Zeit mit seinen Eltern als Flüchtling, lernt ein Handwerk, muss sich seinen Lebensunterhalt mit schwerer Arbeit verdienen, bis er am Ende hingerichtet wird. Irgendwie hätte man es ja auch anders machen können, oder? Jesus hätte ja auch in den Palast auf die Welt kommen können und dann behütet aufwachsen können und so eben durchs Leben gehen können. Und es wäre ja auch keine Sünde. Was wäre daran falsch, wenn Jesus im Palast auf die Welt gekommen wäre? Es wäre keine Sünde. Es wäre in Ordnung. Er könnte im tollsten Palast der Welt geboren werden und dort aufwachsen und es wäre in Ordnung. Wir haben es in Johannes und gerade in den letzten Malen, da ging es drum, oft angeschaut. Am Kreuz stirbt er als Opfer, damit wir vor Gott gerecht dastehen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das ganze Leben, was er davor geführt hat, und zwar so, wie er es geführt hat, er es auch für uns gemacht hat. Und warum? Das lesen wir in Hebräer 4, Vers 15. Der Vers ist bekannt. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, da geht es um Jesus, der kein Mitleid haben könnte mit unserer Schwachheit, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Wir haben es uns angeschaut. Schäbiger kann man nicht auf die Welt kommen. Dann die Flucht ums Überleben, als Flüchtling in einem Land, harte Arbeit für den Lebensunterhalt, damit er uns in jeder Sache versteht. Jesus war nicht der Herrscher, der über die Erde geschwebt ist, sondern der ganz normal auf ihr gelaufen ist. Der alles mitgemacht hat, nicht einfach, weil es halt so gelaufen ist, sondern damit er mit uns mitfühlen kann. Er weiß, wie es ist, ausgelacht und ausgestoßen zu werden. Er weiß, wie es ist, hart arbeiten zu müssen, um zu überleben. Er weiß, wie es ist, wenn Freunde einen verraten. Wie es ist, wenn Leute, die zu einem stehen sollten, auf einmal nicht mehr zu einem stehen. Er weiß, wie es sich anfühlt, wenn die Familie sich gegen einen stellt. Er ist ganz normal über die Erde gegangen. Er hatte Hunger, er hatte Durst, er war erschöpft, er war traurig, er war verzweifelt, er weinte, er schrie, er war ein Mensch. Wie wir es in meinem letzten Thema angeschaut haben, dass Pilatus das Zeugnis ablegt, dass er ihn hinstellt und sagt, schau an, ein Mensch, nichts anderes. Und er geht diesen Weg für uns. Kennst du es zum Beispiel? Oder stellst dir vor, stell dir mal vor, du bist in der Schule und du bist richtig schlecht. Mir fällt es leicht, mir das vorzustellen, richtig schlecht in der Schule zu sein. Stellst dir vor, du bist richtig schlecht und ihr habt eine Arbeit geschrieben und da hängt echt viel ab. Von der hängt für dich alles ab. Deine Zukunft. Ob du vielleicht überhaupt die Schule schaffst, ob du den Weg gehen kannst nach der Schule, den du dir wünschst. Und die Arbeit kommt raus und du bist richtig schlecht, du hast total versagt. Alles bricht zusammen und dein Nebensitzer, ah, der merkt es irgendwie. Und dein Nebensitzer hat wie immer in jedem Fach eine Eins. Läuft halt bei dem. Und irgendwie tust du ihm leid und er sagt, hey, wird schon. Ganz ehrlich? Geschenkt dem sein Mitleid, oder? Ich glaube, du kannst verstehen, worauf ich raus will. Er kann nicht verstehen, wie du dich fühlst. Und so ist es doch in jeder Sache. Wenn du nicht drinsteckst, wenn du es nicht durchgemacht hast, dann kannst du versuchen, mitzufühlen und sowas. Aber erst, wenn du es erlebt hast, hast du echtes Mitgefühl. Dann kannst du mitreden. Dann haben deine Worte Gewicht. Und deshalb ist es gut, dass Jesus so auf die Welt kommt. Und dass er lebt, wie er gelebt hat. Dass er nicht als dieser übermächtige Herrscher aufgetreten ist, sondern als dieses kleine Baby. Vielleicht hast du Probleme, vielleicht hast auch du Nöte. Vielleicht bist du krank. Vielleicht weißt du nicht, wie die Zukunft weitergeht. Vielleicht läuft die Partnersuche nicht so wie gewünscht. Vielleicht, keine Ahnung. Hast du Streit in der Familie oder mit Freunden? Niemand kann dich besser verstehen als Jesus, weil er da drin war. Weil er freiwillig genau diesen Weg gegangen ist, weil er das auf sich genommen hat. Und der Start da rein ist dieses Kind in der Krippe, in diesem Stall. Nicht im Palast und so, sondern in dem Stall zeigt er, ich leide mit dir. Ich gehe genau so einen schweren Weg oder sogar noch schwerer, weil ich glaube, so ist keiner von uns auf die Welt gekommen wie er, dass er sagt, damit du zu mir kommen kannst. Und wir haben gesehen, dass Jesus nicht so auf die Welt kommt, wie sich die meisten vorgestellt oder gewünscht haben, weil die Vorstellung des großen Herrschers ist natürlich schon verlockend, aber wir merken, es ist besser, dass er genau so kommt. Weil nur dann kann er uns verstehen. Und es ist nicht herrlich, wenn es dir schlecht geht und du gehst zu Jesus und du sagst es ihm und da ist einer, der dir sagen kann, ich weiß, wie du dich fühlst. Ich weiß es ganz genau, weil ich war da. weil ich genau an der Stelle stand, wo du jetzt stehst. Und zum Abschluss will ich nur noch ein Beispiel anschauen, wie es auch anders laufen kann. Und zwar lesen wir das in Matthäus 2, ab Vers 1. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Da sind also diese Männer, diese Weisen, und die sehen diesen Stern und wie auch immer, ich weiß es nicht, erkennen sie, dieser Stern bedeutet etwas Besonderes, er bedeutet, ein König ist geboren. Und sagen, hey, wenn da so ein mächtiger König geboren wird, dass sogar der Himmel das bezeugt mit irgendwie einem besonderen Stern, was weiß ich, dann müssen wir dahin. Und wir kommen auch nicht mit leeren Händen, wir packen richtig was ein. Und dann machen sie sich auf diesen Weg und folgen dem Stern und dann merken sie auch wahrscheinlich schon bald, hey, es muss der König der Juden sein. Und wo gehen sie hin? Was erwarten sie? Nicht weniger als das Beste. Sie wandern direkt in die Hauptstadt, direkt nach Jerusalem. Und dort in Jerusalem gucken sie, was ist wohl hier das prächtigste Gebäude? Wo ist der größte Palast? Und da gehen sie rein und sagen also, klar, der neue König, oder? Der muss hier sein. Und so kommen sie da rein und fragen, hey, wo ist der neue König? Und zu ihrer Verwunderung sind alle dort auch verwundert, weil sie sagen, wir wissen gar nichts davon. Hatten sie so nicht erwartet? Und nach hin und her finden sie raus, okay, der soll wohl in Bethlehem sein. Und so geht es weiter, ihre Reise, ab Matthäus 2, Vers 9 dann. Und der Stern zog vor ihnen her, bis er ankam über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut und gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Und sie fielen nieder und beteten es an und öffneten ihr Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Diese Männer hatten auch was anderes erwartet. Das sehen wir daran, wie sie am Anfang handeln. Sie laufen in den größten Palast. Und auf einmal werden sie, keine Ahnung, zu diesem normalen Kind in ärmlichen Verhältnissen geführt. Das haben sie nicht erwartet, aber was passiert? Es steht da, sie wurden sehr hoch erfreut. Sie wurden sehr hoch erfreut und es ändert nichts da an ihrem Plan, den sie hatten. Sie gehen rein, sie geben ihre Geschenke diesem Kind und noch mehr. Sie werfen sich sogar vor diesem, keine Ahnung, armen Kind da nieder in dieser Umgebung, was total absurd sein muss. Diese reichen Männer werfen sich in dieser schäbigen Gegend nieder und beten dieses Kind an, weil sie es erkannt haben, weil das drumherum für sie nicht wichtig war, weil sie gemerkt haben, der da liegt, dieses Kind da, der muss es sein. Und vielleicht ist es bei uns heute gar nicht so schlecht, so wie Michi gesagt hat. Mir geht es auch oft so, dass ich über die Situation und die Regeln und so schon brutal abkotze. Und Weihnachten ist dieses Jahr nicht so, wie ich es erwartet hätte. Sagen wir mal so. Wahrscheinlich auch nicht so, wie du es erwartet hättest. Die Frage ist, sind wir dann enttäuscht? Ist es drumherum jetzt halt nicht so, wie ich es mir gewünscht habe und dann kann es halt leider kein tolles Weihnachten werden, keine Ahnung. Okay. Oder haben wir die Herzenseinstellung dieser Männer hier, denen das drumherum egal war, solange das Kind in der Krippe da ist. Und vielleicht ist es dieses Jahr gar nicht schlecht, dass wir uns mal wirklich dann auch selbst fragen, was ist Weihnachten für mich? Ist es das drumherum? Ist es die Riesenfeier und keine Ahnung, was noch alles, was es für dich ist oder auch für mich ist? Oder bin ich trotzdem sehr hoch erfreut, weil Jesus genau so auf die Welt kam?